Mehrwert Insights. Smalltalk for Big Business.
Jeden ersten und dritten Freitag im Monat lade ich spannende Unternehmerpersönlichkeiten zu mir an meinen heimischen Küchentisch ein. Bei Kaffee, Tee und Hamburger Gebäck plaudern wir über das Kurvendiagramm des Unternehmerlebens mit all seinen Auf und Abs, mit kleinen Anekdoten und großen Erkenntnissen. Herzlich willkommen, Stefan Wolf von Natursteinwolf für Haus, Garten, Projekt und Friedhof.
Moin, hi.
Moin, schön, dass du da bist.
Freue mich sehr.
Ich mich erst einmal. Und du hast, ich habe also dich ja schon eine Weile kennengelernt. Wir kennen uns jetzt erstmals über unseren Salon Immer Rot. Und da haben wir schon viel über deinen Moonshot gesprochen.
Genau.
Und jetzt würde ich aber dich ganz gerne mal unseren Zuhörern weiter vorstellen und vor allem mal so ein bisschen Deep Dive machen, was du tatsächlich anders machst als andere in deinem Segment. Insbesondere, da du ja ein Traditionsunternehmen hast.
Kann man so sagen, ja.
Ja, genau. Und vielleicht, also wir haben kurz gesprochen, also in vierter Generation bist du tätig. Das finde ich echt der Kracher und ich würde wahnsinnig gerne mal erfahren, ganz kurz einen Abriss zu hören, wie, wer hat was ins Leben gerufen, wie hat das funktioniert, welche Marktsegmente konntet ihr erschließen? Erzähl doch mal ganz kurz, damit alle mal so ein bisschen
wichtig
einsteigen
dürfen. Wichtig ist der Punkt, dass du gesagt hast, kurz, weil sonst würde ich jetzt den 2-Stunden-Vortrag beginnen. Nein, also tatsächlich, wir sind dieses Jahr 200 Jahre alt mit dem Gesamtunternehmen. Ich überspringe mal kurz 100 Jahre und steige ein bei meinem Urgroßvater, der 1919 übernommen hat und einfach erhalten hat. Wir reden hier von den Kriegsjahren, Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und mein Großvater ist dann nach seiner Kriegsgefangenschaft, nach dem Zweiten Weltkrieg, als erster Steinmetzmeister rein ins Unternehmen. Hat dort die Industrialisierung mitgemacht, notgedrungenerweise, aber halt auch sehr visiert mit Sachen, von denen wir bis heute zehren. Mein Vater ist dann ebenfalls als Steinmetzmeister rein und hat den Schwerpunkt des Baus halt komplett neu aufgebaut, sprich auch Städtesanierung nach den Kriegsjahren beziehungsweise auch die Rekonstruierung von historischen Gebäuden, was da alles zugehörte. Okay. Und ich bin dann als Steinmetzmeister, staatlich geprüfter Steintechniker mit dazu und mein Schwerpunkt kann man eigentlich als zusammenfassen mit dem Thema des internationalen Imports. Da geht es halt ganz klar um die Globalisierung, die da Einzug gehalten hat, was ich halt hauptsächlich mitbegleitet habe. Und somit haben sich diese Beine komplett entwickelt, sind immer beibehalten worden. Das heißt also, wir laufen weiter mit, wie wir eben schon sagten, Haus, Garten, Projekte, Friedhof. Wir haben immer noch unsere Produktion, wir haben unser Natursteinwerk, wir haben immer noch eine Grabmalproduktion, wir haben eine Produktion für die Haus-Garten-Geschichten und wir haben den Import für die Projekte, wobei wir dann natürlich das Werk auch nutzen können, aber das gehört dann halt alles so in ein großes Konglomerat.
Okay, stark. 200 Jahre, meine Güte. Also Naturstein ist ja das Thema. Und wo findet jetzt überall Naturstein statt? Ihr habt ja, also ihr macht ja was für den öffentlichen Raum, genauso wie eben im Privatsegment. Ich kann mir das ja vorstellen, also ich liebe ja bestimmte Natursteine, wie hochglanzpoliert, wie das in der Küche von mir aus aussehen kann. Ich könnte ja jeden Tag wie so ein neues Kleid aus meinem Schrank meine Küchenplatte ändern.
Super Idee, setzen wir sofort um.
wie findet das jetzt statt im öffentlichen Raum? Was sind das für Arbeiten? Wo findet man da die Natursteinprodukte wieder, die ihr für die ihr da tätig seid.
Ja, also wir haben ja Naturschein tatsächlich viel mehr um uns rum, als wir immer wahrnehmen. Es rennt ja nicht jeder so rum wie ich mit dem Kopf nach unten oder auf der Suche nach Naturstein, ne? Sondern
Achso, ich dachte aufs Handy.
Nein, tatsächlich, ja, mache ich auch viel, aber auf der anderen Seite suche ich dann, gucke ich mir die Natursteine an, bestimmen sie dann im Kopf ganz kurz, ja, ach, der kommt ja daher und ach, guck mal, hier haben sie das liegen. Mhm. Nein, also das ist halt so eine Berufskrankheit, das ist ja wie, ich sage jetzt mal, jemand, der in der Pflege arbeitet, der sofort guckt, hat er den richtigen Rollstuhl oder wie auch immer, ne? Das ist also bei mir, was liegt da für ein Stein? Und das ist halt im privaten Bereich, ist das viel mehr den Leuten eigentlich bewusst, weil man meistens das mitgestaltet hat, ob es der Eingang ist oder die Küchenarbeitsplatte, die Terrasse oder das Badezimmer oder was auch immer. Und im öffentlichen Raum wird es halt als normal wahrgenommen. Und da kommt diese Nachricht der Wertigkeit ist eher viel mehr unterschwellig. Das heißt also, ach guck mal, die haben hier keinen Beton liegen, sondern die haben hier einen Naturstein liegen. Das denkt sich halt keiner, aber das ist halt eine Wahrnehmung, die einfach da ist und die viele auch nutzen, auch im Marketing, auch im Brandmarketing nutzen. Wenn man sich mal jetzt die ganzen Top-Marken angucken, das fällt mir tatsächlich auch immer wieder auf, wenn ich international unterwegs bin auf den Flughäfen, dass halt wirklich alles, was Rang und Namen hat, sich irgendwo mit Naturstein schmückt, um halt unterschwellig diese Markenbotschaft der Wertigkeit hat, mir da mitzugeben. Und das ist halt genau das. Also wir haben Naturstein einmal da, wo Wertigkeit gewünscht ist. Das heißt also, sei es an Fassaden, sei es in Verkaufsräumen, sei es in Präsentationsräumen. Oder wir haben Naturstein da, wo Wertigkeit notwendig ist und eventuell auch die Möglichkeit bestand, gegenüber dem Beton halt etwas nachhaltiger zu arbeiten. So, das heißt also, dass man halt sagt, ich nehme keine Betonfläche, sondern ich bezahle vielleicht einen Euro mehr, was halt tatsächlich möglich ist. Also man kann auch mit Kleingeld dann mit Naturstein arbeiten und mache halt den Parkplatz nicht aus Beton, sondern mache ihn halt aus Naturstein oder ich mache halt die Sitzstufen im Park aus Naturstein oder was wir halt auch sehr viel gemacht haben, sind die Promenadengestaltungen, die halt früher, kennen wir sie alle, gerade unattraktiv und aus Beton. Die sind halt dann nachher im Zuge der ganzen Sanierungsmaßnahmen der Deichsicherheit oder beziehungsweise der Wasserschutzsicherheiten, sind die halt alle gestaltet worden als touristisch attraktiv und dann halt nachhaltig und wieder unterschwellig vermittelt die Wertigkeit, allerdings dann halt nicht mit den hochwertigsten, teuersten Natursteinen, sondern halt mit preiswerteren, die allerdings auch immer noch gute technische Eigenschaften haben, dass man sie dort einsetzen kann.
Mhm. Woran merke ich das als Mensch, wenn ich mich auf einer Betonfläche bewege, sagen wir mal mit den Füßen oder drauf sitze auf so einer Bank oder in so einer Parklandschaft versus eines Naturstein angelegten Bereichs? Woran merkt ihr, dass es das haptisch ist? Ist das gefühlsmäßig oder ist es irgendwie?
Es ist in erster Linie unterschwellig, weil wir setzen uns nie hin und setzen uns mit dieser Frage auseinander. Das macht einfach keiner. Es sei denn, er arbeitet wie ich in vielen Generationen Naturstein. Aber es ist halt wahrnehmbar. Es ist wirklich wahrnehmbar, weil beim Beton kann ich keine wirkliche Wertigkeit unterschwellig transportieren, weil ich habe keine Natürlichkeit drin, ich habe keine Struktur drin, ich habe, hast du eben auch gesagt, keine Haptik drin. Das heißt also, ich kann wirklich mit diesen kleinen Accessoires, sag ich jetzt mal, arbeiten und kann damit sowas Schönes oder solche unterschwelligen Gestaltungselemente halt einfach mit reinbringen. Dass ich halt wirklich ich setze mich hin und merke halt, das ist halt nicht der Beton, den ich sonst kenne oder den ich erwartet habe. Huch, da ist ja eine Struktur drin. Ich habe eine Trittsicherheit drin, ich habe eine gewisse Rauigkeit drin. Ich gucke vielleicht doch nochmal hin und sehe, ah, guck mal hier, da läuft nochmal eine Ader lang. Das wird ja wohl Natur sein. Ne? Und schon habe ich eine ganz andere Wahrnehmung. Das ist halt wie mit einem Stück Holz oder dass ich halt, ja, vielleicht auch durch den Park gehe und auf einmal die Eiche ganz besonders wahrnehme und sage, oh, guck mal, wie schön. Und das als natürlich empfinde und als natürliche Aufenthaltsqualität. Also da ist schon, man merkt das schon.
Und gestalterisch ist ja auch eine Menge mehr drin, nicht? Also in Naturstein, sagen wir mal, ich kann daraus Fliesen hauen, die auch natürlich aussehen. Ich kann aber auch gerade Flächen legen. Ich kann das ganz anders zerstückeln, während Beton kann ich ja immer nur ausgießen in großen Platten und habe immer eine Gradlinigkeit da drin, ne?
Ja, es gibt tatsächlich Möglichkeiten, wo man nochmal ran kann, aber das hat dann wieder andere Herausforderungen beim Beton. Aber gehen wir kurz darauf zurück. Ja, genau, das ist richtig. Also ich kann natürlich das alles auch bedienen. Ich habe aber wirklich andere Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt gerade eine Sitzgelegenheit gemacht auf einer Promenade wieder, wo wir geschwungene organische Sitzeinheiten halt aus massiven Naturstein geformt haben. Und das ist halt was ganz anderes, als wenn man da halt einfach in Anführungsstrichen nur einen Betonguss genommen hätte.
Ja, kann ich mir genau vorstellen. Und der Gesundheitsaspekt, gibt es da irgendwie einen gesteigerten Aspekt für den Menschen, wenn wir mit Natursteinen uns umgeben versus Beton? Gibt es da Studien oder so etwas?
Also es gab mal tatsächlich Studien, da ging es ein bisschen um Radioaktivität. Das ist ja das, was immer wieder mal aufploppt.
Das war mir noch nicht bewusst.
Ja, okay. Das ist aber auch, das war auch tatsächlich mehr eine Zeitungsente, weil sich dann nachher herausgestellt hat, dass sich ja tatsächlich alles zersetzt. Also wenn ich mir jetzt einen Geigerzähler hier irgendwie ans Revers halten würde, dann wird er auch nicht ans Piepen kriegen, weil natürlich auch mein Sakko sich irgendwann mal zersetzt. Und wir haben dann auch Studien mit begleitet bei uns im Natursteinwerk, um dort mal wirklich Fakten zu schaffen mit der TH Lübeck. Und der war dann ganz enttäuscht, weil der Beton dann halt, der da verlegt war, halt mehr Radioaktivität dargestellt hat als der Naturstein, den wir da dann prüfen wollten. Somit war das Ergebnis halt dann schon mal nicht so wie erwartet oder durch diese Mitteilung prognostiziert, also war genau das Gegenteil. Und damit ist das Thema dann auch wieder veräppt. Ich kann es ansonsten tatsächlich nicht anders sagen. Also das letztendlich war das irrelevant in jeglicher Hinsicht, wurde auch wieder aufgehoben. Was ich sagen kann, ist, es gibt andere Produkte, die wesentlich problematischer sind, was das angeht. Also wenn wir mal vom Beton ganz kurz weggehen, wir haben ja andere Sachen wie Feinsteinzeug, Keramiken, Quarzkompositmaterialien. Und es gibt, Australien hat zum Beispiel ein Verbot für Quarzkomposite gemacht, woraufhin die Industrie tatsächlich jetzt silikatfreie Quarzkomposite hergestellt hat. Also das widerspricht sich gerade so ein bisschen, weil Silikat und Quarz ist ja dasselbe. Mhm. Aber sie vermarkten es halt so. Was allerdings halt auch dann wieder besser ist. Also sehe da, es gibt ein Verbot und man findet wieder einen Weg, es doch wieder besser zu machen. Also Hut ab dafür für die Industrie, finde ich wieder klasse. Trotzdem ist es halt eine Sache, wo man halt sagt, warum brauche ich das? Muss ich das haben? Muss ich einen Naturstein, den ich habe, kopieren? Und unnötig, und jetzt komme ich von der Gesundheit weg in den Aspekt von Nachhaltigkeit und CO2-Bilanzen. Ich verbrauche unnötig viel Primärenergie, um ein Produkt nachzuahmen, das ohne Primärenergie von der Natur hergestellt wurde. Verbinde es dann auch noch mit Produkten, die gesundheitlich bedenklich sein könnten, und schaffe nachweislich Sondermüll. Das heißt also, jede Keramikfliese, die ich verbaue, darf ich später nicht einfach so entsorgen. Das heißt, sie muss sondermüllmäßig behandelt werden. Geschweige denn, wenn ich irgendwo in Quarzkomposite reingehe, weil da rede ich dann nachher von Klebstoffen und so weiter, was da alles so drin ist, also Epoxidharze etc., die ich halt überhaupt nicht wieder in den Kreislauf bringen darf, die also zu 100% Sondermüll daher sind. Das sind dann halt eher so Faktoren, wo ich mich dann frage, muss ich drüber nachdenken, ob Beton, der ja auch tatsächlich ein Naturstein ist, wir reden bei Beton von Zementen und die Sachen werden aus Kalkstein hergestellt. Das heißt, ich nehme einen Kalkstein, mache ihn klein, um ihn dann nachher mit Primär und brenne ihn mit Primärenergie, um danach Beton zu haben, den ich dann wieder aushärten lassen muss, um das herzustellen, was ich mit Naturstein schon habe. So, das ist ein Faktor. Oder ich mache das Ganze halt noch eine Nummer mehr und bringe das Ganze noch auf die Ebene, dass ich halt Kunstharze mit reinbringe, um damit etwas herzustellen, was gesundheitsschädlich ist. So, und dann fange ich halt an, und das ist halt jetzt, da können wir jetzt 2 Stunden drüber reden.
Okay, das heißt also, wenn wir da jetzt schon sind, dann müsste ja die Erklärung eigentlich heißen, warum nicht Naturstein direkt selber verwenden? Mhm. Und dazu muss es ja irgendwie eine logische Erklärung geben. Also A, es ist zu teuer, es ist schwierig abzubauen, es erzeugt Nebeneffekte, die dann gesundheitsbedenklich sind, worüber wahrscheinlich keiner wirklich Interesse hegen würde.
Genau das, ja.
Ja, genau.
Oder es gibt halt die Möglichkeit, dass die Großindustrie einfach Interesse hat, ein Produkt auf den Markt zu bringen, mit dem man Geld verdienen kann.
Genau. Man muss ja die Maschinen Maschinen auch ausgelastet werden.
Das ist der Hauptpunkt.
Das ist der Hauptpunkt, genau. Genau. Okay, so jetzt haben wir also, du sagst Naturstein, wie viel Vorkommen haben wir so? Haben wir genügend Naturstein in Deutschland, um sämtliche öffentliche Räume damit abzudecken?
Also, wir haben weltweit genug Naturstein, um sämtliche Räume damit abzudecken, rein theoretisch. Wenn wir allein nur auf Deutschland blicken würden und wir würden den Bedarf, den wir haben an Hartmaterial, also Beton, Keramik etc., und wir würden das Ganze irgendwie jetzt drehen wollen, dann würden wir gnadenlos untergehen. Wir hatten die Situation tatsächlich am Anfang des Ukraine-Kriegs, weil im Hafen von Odessa ein Schiff festgesetzt wurde, das Mineralien an Bord hatte für 1 Million Quadratmeter keramische Fliesen für die europäische Produktion. Und das heißt, Europa konnte keine Fliesen produzieren. Die anderen keramischen Produktionsländer hatten in dem Moment noch kein Interesse und auch keine Vertriebswege tatsächlich, um das zu nach Europa zu erhöhen. Es gab natürlich, gab es aus Asien oder der Türkei in dem Falle auch Keramiken, die zu uns gekommen sind, aber man konnte nicht einfach nur erhöhen. Und wir haben einen ganz deutlichen Anstieg an Nachfrage von Naturstein gehabt und wir sind sofort an unsere Grenzen gestoßen, weil wir darauf gar nicht eingerichtet sind. Das heißt also, wenn so etwas kommt,
das war eine Krisengeschichte jetzt.
Ja, aber es würde nicht funktionieren. Wir hätten weder die Mitarbeiter dafür, noch die Maschinen, um so einen Bedarf zu decken. Vom Vorkommen her würden wir es bestimmt haben. Vorausgesetzt dessen, dass auch alle mitspielen. Beispielsweise, dass wir zum Beispiel in unserem größten Abbaugebiet im Jura, im Altmühltal, im Juratal, um unsere Abbaumöglichkeiten bangen. Warum? Weil der BUND zum Beispiel sagt, naja, ihr macht ja die Landschaft kaputt. Was aus meiner Sicht eine totale Fehleinschätzung ist, weil es ist nachweislich so, dass wenn wir in unsere Monokulturen eingreifen, um Abbau zu machen und danach die Steinbrüche rekultivieren, und es ist ja nicht so, dass wir das kaputt machen, sondern wir entnehmen ja nur was, dass die Biodiversität an diesen Orten viel, viel größer ist, als wenn wir halt ganz normal unsere Landstriche da lassen mit unseren Monokulturen, die wir da halt angebaut haben oder hingestellt haben, wie irgendwelche Wälder, Knicks etc. Und im Umkehrschluss muss man dann auch noch dazu sagen, natürlich bauen wir da ab und das sieht auch in dem Moment bestimmt nicht schön aus, aber wir bauen ab hauptsächlich für die Betonindustrie. Ja.
Ah, ja.
Das heißt also, wir nehmen den Kalkstein, um ihn klein zu machen, um ihn neu zu brennen, um ihn daraus Beton zu machen. Und selbst wenn wir das nicht machen würden, brauchen wir den Beton ja trotzdem. Dann sagt nämlich zum Beispiel so ein Verein, dann holt ihr die Sachen doch bitte woanders her. Und was bedeutet das? Wir holen die Sachen aus dem europäischen Ausland und haben zusätzlich auch noch Fahrtwege, wo wir dann einen ganz viel schlechteren CO2-Abdruck haben.
Natürlich.
Also die Sachen werden immer nicht so ganz zu Ende gedacht. Aber wir würden tatsächlich, um auf deine Frage zurückzukommen, hätten wir die Möglichkeit nicht, das aus Deutschland alleine zu machen. Wir haben die Möglichkeit, viel mehr mit Naturstein zu arbeiten. Allerdings müssen wir dafür den Welthandel mit in Betracht ziehen.
Okay. Und der Welthandel ist vor allem in China?
Asien Entschuldigung. Ja. Asien an sich, genau. Also ich will gar nicht mehr sagen, dass es ausschließlich nur China ist. Ja, es ist sehr viel China. Und ich arbeite viel seit 30 Jahren mit China und mit Asien. Aber tatsächlich würde ich auch einige Länder Asiens noch mit dazu zählen. Auch vom Nahen Osten. Und dann gibt es große Abbauregionen noch in Südamerika. Das sind so die Bereiche, mit denen man dann tatsächlich auch arbeiten müsste. Und das könnte man auch noch weiter klassifizieren.
Und lass uns da mal kurz näher einsteigen. Also du sagtest ja vorhin, Importgeschäft, das wird ja dann auch zum Teil mit aus China sein. Welche, ich sag mal, wir haben ja jetzt eine sehr hohe Polarisierung gerade in diesem Thema. Ja? Also China versus Europa versus USA. Ja, gut, will ich das nicht weiter vertiefen. Mich würde wahnsinnig interessieren, wenn du sagst, und du bist keine Ausnahme mit deinen 30 Jahren Erfahrung im China-Geschäft, welche positiven Erfahrungen hast du gesammelt, die für dich als Unternehmer hier in Deutschland gelten und wo du denkst, dass der Einfluss insgesamt auch positiv wieder zurückkommt von China auf uns?
Tatsächlich ist das etwas, das mich sehr bewegt, weil ich da natürlich eine ganz starke Kontroverse habe. Ich habe in China gelebt. Mhm. Ich habe 2 Jahre in China im Endeffekt alles aufgebaut von dem, was ich heute dort nutze, weiterhin. Und kenne China noch fast ohne Autos.
Echt?
Also ja, also da gab es vielleicht 10 Autos auf 100 Einwohner. Heute hat jeder einen Zweitwagen so ungefähr. Also ich kenne das Ding wirklich noch, wo die nachts gefahren sind und die haben das Licht ausgelassen, weil sie Benzin sparen wollten. Mhm. Ja, und dann haben sie immer alle 10 Sekunden das Fernlicht angemacht. Also Auto also ganz neu und noch nicht so ganz verstanden. Und habe dieses Land halt 30 Jahre verfolgt. Ich komme jetzt gerade wieder zurück. Ich war gerade 30 Tage in Asien, 20 Städte, 12 Flüge, 3 Länder. Und habe dort mein Netzwerk besucht, habe meine Produktion besucht, habe immer noch Qualitätskontrollen gemacht, selbstverständlich. Habe neue Möglichkeiten gesucht und gefunden, habe Austausch gemacht, habe eine Messe besucht und so weiter. Also das gehört immer noch dazu. Man muss vor Ort präsent sein, man muss sich damit auseinandersetzen wollen. Einfach mal sagen, ich kaufe jetzt irgendwie in China ein, das kann man vielleicht bei Temu machen, aber das kommt ganz schlecht, wenn man das irgendwie containerweise für sein Business machen möchte.
Ja, klar.
Und es ist wirklich das Problem, dass wir sind hier in Europa und ich sage das jetzt mal wirklich sehr plakativ und auch provokativ. Wir sitzen hier auf unserem hohen Ross und das habe ich vor 30 Jahren schon gesagt. Und sind der Meinung, wir sind allwissend und wissen, was für alle gut ist und wissen, wie alles zu laufen hat. Und genauso bin ich damals nach China gegangen und habe halt einen Kulturschock hoch 10 gehabt und musste damit erstmal irgendwo auch klarkommen, weil da ging es auch um, wie gehen Menschen miteinander um, was bedeutet sich das Gesicht wahren, was bedeutet es, in Armut zu leben, was bedeutet die Entwicklung von Arbeitssicherheit etc. Das war vor 30 Jahren alles schlimm. Das ist heute bei uns nicht besser geworden und China hat uns überholt. Mhm. So, um das mal kurz vorwegzugreifen. Das heißt also, ich komme im Endeffekt immer wieder zurück und habe immer mehr so eine Grauzone. Das ist also nicht mehr so, wie wir aus Europa nach Asien oder sonst wohin gucken und sagen, das ist schwarz und weiß, sondern ich komme wieder und denke immer, das ist ganz schön grau. Das ist nicht alles falsch und wir reduzieren immer so stark auf einzelne Sachen. Und ja, wir müssen auf einzelne Sachen auch aufmerksam machen. Ich bin da voll dafür, dass man guckt, wo sind die Schwachen, denen man helfen muss? Wo sollte man mal drauf einen Finger in eine Wunde legen und sagen, Mensch, das könntet ihr an der Stelle vielleicht mal besser machen und bei uns alles abgucken, ist auch doof. Mhm. Aber da muss man den Chinesen aber auch umgekehrt mal verstehen. Der Chinese, für den ist es ein Kompliment, wenn er abguckt. Mhm.
Das ist eine Lernkultur.
Das ist ganz anders bei denen. Die sagen, hey, danke, du hast bei mir abgeguckt. Ja? Und wir sagen, ey, was guckst du bei mir ab? Das finde ich überhaupt nicht lustig. So, und das,
naja gut, da ist ja sehr viel Geld damit geflossen mit dem Abgucken. Das haben die Europäer, allen voran die Deutschen, ja zu ihrem eigenen Vorteil sehr stark genutzt.
Genutzt und auch
nutzen sie auch heute noch.
Ist ja so. Eben, und das ist also, und dann im Umkehrschluss sich hinstellen und schimpfen, funktioniert halt irgendwie nicht. Mhm. Ne? So, nein, und ich werde ja immer wieder auch gefragt, ja, was ist denn mit der Kinderarbeit? Ich habe dort ein Kind arbeiten sehen. Nach der Schule, es war 14 Jahre alt, hatte einen Nebenjob. Mhm. Ja, so, was soll ich denn dazu sagen? Natürlich gibt es das bestimmt irgendwo. Ja, ich weiß es auch. Es gibt, ich habe es auch nur gelesen. Kohlebau im Grenzgebiet zu Mongolei. Ja, und dann ist es irgendeine Minderheit, die da ausgenutzt wird. Katastrophe ist schlimm. Da muss auch jemand was tun. Das kann aber ich nicht ändern. Das muss politisch geklärt werden. Aber ich kann mich nicht hinstellen und sagen, wir haben überall Kinderarbeit. Mhm. Wir haben dort in den Steinbrüchen keine Kinderarbeit. Der hat einen Nebenjob gehabt, wie jeder andere auch, und musste halt in diesem Werk die aufräumen und sauber machen. Ja, und dann ist das halt so. Und wenn da ein 16-Jähriger steht, ja, der steht bei mir im Werk auch. Mhm. Hat seine Ausbildung angefangen. Mhm. Der ist mit der Schule fertig. Mhm. So, nein, das ist keine Kinderarbeit, das ist ein 16-Jähriger. Mhm. Jetzt muss man fairerweise sagen, die Chinesen sehen, wenn sie jung sind, tatsächlich sehr jung aus. Ja. Also ich habe 2-mal auch nachgefragt.
Die sehen auch, wenn sie alt sind, jung aus.
Und das ist ganz spannend. Und wenn sie dann nämlich noch älter werden, dann sehen sie auf einmal ganz schnell ganz alt aus. Ja. Da fehlt immer so ein Zwischenstück.
Okay.
Nein, okay. Thema Arbeitsschutz. Ganz ehrlich, ich kenne in Europa Situation, wo der Arbeitsschutz schlimmer ist als in jedem Werk in China. Mhm. Ja, also oder Steinbrüche. Ich bin es gewohnt. Ich habe jetzt 150 Steinbrüche in meinem Leben bisher gesehen. Mhm. Und bin es gewohnt, in Steinbrüche reinzugehen, an die Abbaukante zu gehen, mit dem Bruchmeister dort zu reden, in der Nähe von Sprengungen zu sein, gibt es heute fast gar nicht mehr. Und so, das bin ich gewohnt. In China heißt es, setz bitte erstmal eine Warnweste anziehen, einen Helm aufsetzen, da vorne ist das Fernglas, kannst du dir von Weitem angucken. Mhm. So, wo ich dann sage, so, okay, wir reden über Arbeitssicherheit. So, natürlich, und jetzt können wir wieder zurück, natürlich gibt es Firmen, wo die Arbeitssicherheit nicht so groß geschrieben ist. Oder wir schimpfen immer über die Flipflops, die sie dann da tragen, die Sicherheitsflipflops. Mhm. Ne? Aber das ist eine Kulturfrage. Mhm. Die haben dort 39 Grad im Schatten. Die Firma ist komplett offen und hat nur ein Schattendach. Mhm. Hat ein paar Ventilatoren. Das hätten wir, wenn wir hier 39 Grad hätten das genauso gemacht. Wer hat denn da Lust, diese Schuhe zu tragen? Und warum bin ich Europäer in der Situation, denen vorschreiben zu müssen, dass sie diese Schuhe tragen müssen?
Ja, klar.
Ich habe Schuhe mitgebracht. Ich habe meinen Leuten damals Schuhe mitgebracht. Die haben die auch immer getragen.
Wenn du da warst.
Nee, sonntags, wenn sie nicht arbeiten mussten, weil sie die nicht schmutzig machen wollten und weil die so unbequem waren. Und dann stehst du da und denkst du, ja, hat er recht. Ja. Und wer bin ich, dass ich ihm das jetzt irgendwie vorgeben muss? Ja. Das ist also, man muss sich halt dieses irgendwo mal abgewöhnen, halt dieses alles immer nur schwarz und weiß zu sehen. Mhm. Sondern da gibt es halt, es sind Kulturen, die dort gewachsen sind, und dann bin ich nicht derjenige, der denen sagen muss, du musst andere Schuhe anziehen.
Nee. Da hast du schon ganz viele Themen aufgebracht. Ja. Der größte Vorwurf ist ja der, den du auch vorhin kurz genannt hattest, der Plagiatsvorwurf.
Ja.
So, und natürlich, das finde ich ganz interessant, dass du sagst, also die Lernkultur ist da eben eine, die des Abguckens, und dass die das eben dort, also von der Kultur her, die Chinesen das auch als Kompliment auffassen. Interessanter Beitrag an der Stelle, muss ich sagen. Das war mir selber noch nicht klar, dass das daher gespeist ist. Genau. Das werde ich mir nochmal weiter vertiefend ansehen und das ein bisschen recherchieren.
Dazu eine Sache, die ich heute gerade gehört habe. Heute hat die weltgrößte Automesse in Beijing eröffnet. Mhm. Und der Chef von VW China hat gesagt, ja, wir haben den E-Mobilitätspart völlig verschlafen. Und hat gesagt, und wenn der Chinese uns das nicht vorgemacht hätte, wie es möglich ist, dann hätten wir das, was wir heute hier präsentieren, nie erreicht. Mhm. Das heißt also, es ist genau das, was nämlich dann passiert. Die guten Sachen werden abgeguckt und werden ebenfalls umgesetzt und weiterentwickelt. Und jetzt kommt doch aber genau das, was passieren muss.
Jetzt gibt es eine Rückkopplung.
Es ist die Marktwirtschaft, die sich dann da entwickelt.
Genau, das ist nämlich der Punkt, den ich eben auch sagen wollte.
Ach, siehst du, guck mal.
Exakt. Ja, genau. Also das ist letzten Endes genau der Punkt. Wir sitzen alle schließlich in derselben Leistungsgesellschaft. Und das gehört mit dazu. Das ist Struggle for Survive, ne? Am Ende des Tages.
Ich mache doch hier eigentlich nichts anderes.
So, ja? Wir machen nichts anderes natürlich. Und
ich gucke doch auch, was mein Nachbar macht
und
was er gut macht.
Ja, und zusätzlich ist es doch auch so, dass wir hier als Europäer auch gelernt haben über all die Jahre, vor allem in den letzten 10 Jahren verstärkt durch die Technologisierung und Digitalisierung, dass das, was zählt, ist Wissen aufzunehmen. Und wieder abzugeben, also Wissen zu teilen. Und genau das ist das, was die Europäer eigentlich gemacht haben und jetzt trotzdem so in Teilen zumindest doch etwas wütend sind, kann man ja schon fast sagen.
Genau.
Lass sie das machen. Dabei ist das eigentlich ein ganz, ganz hohes Gut. Natürlich verstehe ich auch, dass es da, dass man aus allem ein Geschäft machen kann und auch soll, warum nicht? Wenn der Europäer, sage ich jetzt mal bewusst der Europäer und nicht der Deutsche, weil das betrifft ja
richtig.
Ganz ist Gesamteuropa, schon richtig so. Wenn der clever ist, dann kann er ja auch aus dieser Wissensvermittlung noch ein Geschäft schlagen, nicht? So, also es geht ja nicht nur darum, die Dinge vor Ort aufzubauen, sondern da gibt es ja noch Weiterentwicklungsmodelle, andere Geschäftsmodelle, die man bisher vielleicht noch nicht gedacht hat.
Etwas, was ich
Lizenzen ist ja das Ding total. Per se. Ja?
Aber etwas, was ich halt nie verstanden habe, wir sind so ein rohstoffschwaches Land. Mhm. Das Einzige, was wir haben, ist eigentlich
Know-how.
Ja, es ist der Faktor Mensch, mhm, in jeglicher Hinsicht. Das ist die Volkswirtschaft an sich, es ist das Know-how, es ist die Entwicklung. Und wo investieren wir am wenigsten? Wir investieren am wenigsten in das ganze Thema Schulsystem, ja, etc. pp. Ja. Und ich verstehe es einfach nicht. Das ist die einzige Ressource, die wir haben. Und ich bin nur ein Steinmetz, ja, der aus irgendeinem Grund auf einmal voll in die Weltwirtschaft reingekommen ist und Vergleiche ziehen kann. Aber wenn ich das verstehe, dann muss das doch eigentlich jeder andere doch auch verstehen.
Und da möchte ich jetzt nochmal den Bogen wieder zu deinem Traditionsgeschäft schließen. Ja. Du sagst, du bist nur ein Steinmetz, aber du hast das Wissen von 4 Generationen in TUS. Also
zumindest ich habe bestimmt für mein Part habe ich bestimmt
was in TUS. Genau. Genau. Das heißt, wir hatten es vorhin schon kurz einmal im Vorgespräch, ihr seid eine sehr, sehr starke Familie, dass überhaupt dieses Wissen weitergetragen wurde. Und es trägt sich ja nicht nur der Wohlstand weiter, der dann aufgebaut wurde, weil der Wohlstand kann ja auch genauso gut in der nächsten Generation wieder zerstört werden.
Absolut.
So, es tragen sich die Werte dahinter weiter, die Haltung, die Integrität und diese Kraft und der Mut. Das sind doch die Dinge, die euch immer wieder vorangetrieben haben, auch und der Zusammenhalt, nicht? Und immer die Rückversicherung.
Ich mich vor einigen Jahren dezent dazu zurückgemeldet und würde heute allerdings sagen, da hast du vollkommen recht.
Ja. Danke.
Ja, es ist, weil es tatsächlich so ist. Also wie gesagt, vor einigen Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, das ist ja nett, dass du das so sagst. Aber nein, es ist einfach so. Das stimmt. Wir reden hier wirklich von Zusammenhalt, von Werten, von einer Art und Weise, wie Familie miteinander umgehen kann. Und das war auch bestimmt nicht alles nur Gold, was da glänzt.
Logisch nicht.
Ja, oder, aber,
wo ist das schon?
Eben. Aber so.
Diese Mikroeinheiten. Ne? Also die kleinste Einheit des Staates ist die Familie. So. Mhm. Und diese Mikroeinheiten, die habt ihr jetzt über 4 Generationen schon das Wissen weiterentwickelt, so, und weitergetragen. Und jeder von euch hat eine Schippe irgendwie, nämlich seine eigene, obendrauf gepackt. Noch zudem. Ihr Richtig. Seid ja da nicht stehen geblieben.
Genau. So.
Das heißt also, da hast du oder habt ihr als Familie so viel mehr geleistet als andere, dass denen vielleicht die Möglichkeit gegeben ist, oder was auch immer. Da ist irgendetwas eine Stärke da drin, das sich durchzieht wie so ein rotes Band bei euch. Genau, und wenn man das jetzt mal hochskaliert auf das, was möglich wäre, wenn es mehr von den Wolfs gibt's geben würde, von den Wölfen.
Ganzes Rudel.
dann macht sich doch da, und das ist ja jetzt kein neues Wissen, was wir jetzt hier gerade besprechen, oder keine neue Erkenntnis in dem Sinne, aber es macht sich so schön daran fest. Das wäre doch ein fantastischer Hebel insgesamt, Wissen weiter zu transportieren und Größeres entstehen zu lassen, so. So, und natürlich mit dem, was neu dazu hinzukommt, selbstverständlich. Und ich glaube auch, dass also ein Rückhalt in der Familie zu haben, ist sowieso ein unterschätzter Wert insgesamt. Gut, sag mir noch einmal abschließend zum Thema Naturstein Wolf mit den verschiedenen Standbeinen, die du aufgebaut oder die ihr aufgebaut habt. Wie hast du es geschafft und deine Familie zuvor auch, so weit zu kommen, auf Basis jetzt der Familie und so weiter, das ist klar, das eine, jeder hat eine Schippe draufgelegt, haben wir bereits gesagt, das ist ein Punkt. Mhm. Kluge Köpfe, gut rechnen können, BWL und so weiter, ist der nächste Punkt, gehört alles mit dazu, kaufmännisches Denken. So. Wie hast du dich sichtbar gemacht? Wie hast du dich auf dem Markt so präsentiert und sichtbar gemacht, dass die Leute, dass du einen Wiedererkennungswert hast, dass die Leute auf dich zukommen und du nicht den Kunden, sagen wir mal, hinterherrennen musst. Wann hat sich das vielleicht auch mal gekippt? Also beim Friedhof ist einfach.
Naja.
Das müssen wir jetzt nicht noch. Also so einfach auch nicht. Also da gibt es auch andere.
50% Markeinbruch.
Genau, aber ich meine vom Wettbewerb her, also vom Kundenzulauf her, so wollte ich sagen.
Genau, gestorben wird immer, ne?
Gestorben wird immer, genau. Genau.
Da gibt es auch witzige Sprüche bei uns, ne? Kaufen Sie jetzt, sterben Sie später. Ne?
Oh je.
Aber das ist aber normal. Steinmetze und Bestatter haben und Friedhofsgärtner, die haben einfach den schwärzesten Humor.
Sowieso.
Kann man den Job nicht machen.
Sowieso. Und als Handwerker auch nochmal.
Ja, genau.
Nee, aber.
Nein, aber ich weiß, was du meintest gerade. Also es sind ja immer unterschiedliche Zeiten. Also ich kann jetzt gar nicht aus den Generationen und Thema Sichtbarkeit jetzt irgendwie herausgehen, weil das mit heutigen Maßstäben überhaupt nicht vergleichbar ist.
Okay.
Also bei meinem Großvater muss ich einfach mal passen. Der hat einfach wahrscheinlich gearbeitet und wenn Arbeit da war, haben sie es gemacht. Bei meinem Vater war es eigentlich genauso. Ja, also wir haben nämlich die Situation, wir haben Mensch gehabt, der leistungsfähig war. Wir haben einen Arbeitgebermarkt gehabt. Das heißt also, Leistung war gefordert. Ansonsten warst du austauschbar. Mhm. Und es war einfach die Situation da und die Notwendigkeit da, dass saniert werden musste. Das heißt also, mein Vater ist ja nicht in ein Marktsegment eingestiegen, wo nichts los war, sondern es war ein Bedarf da, also musste der Bedarf gedeckt werden. Das ist heute ja alles anders. Wir haben erstmal einen Arbeitnehmermarkt.
Genau.
Käufermarkt. Wir haben Käufermarkt. Wir haben tatsächlich wenig Notwendigkeiten, auch wenn wir jetzt über Themen reden könnten, wie Sanierung und so weiter, Wohnungsbau. Ja, das ist alles ein Thema, aber es ist, wir reden ja hier über, oder wir klagen ja hier auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Meistens zumindest, also wenn da Brücken zusammenfallen, das ist ein anderes Thema, also das verstehe ich dann auch wieder nicht. Ja, da muss ja irgendeiner geschlafen haben, aber ansonsten sind wir, glaube ich, hier gar nicht so schlecht aufgestellt. Noch.
Das heißt, der Bedarf ist also eigentlich anders geworden. Ja?
Genau.
Es ist keine Notwendigkeit mehr.
Und jetzt musst du halt zusehen, wie du wahrgenommen wirst. Mhm. Und ich habe erstaunlicherweise, warum auch immer, das Thema Netzwerken war für mich, seit ich 16 Jahre alt bin, immer präsent. Also gar nicht, und zwar gar nicht aus der Familie. Mein Vater hat im Endeffekt nachher gesagt, das Netzwerken hat er eher von mir gelernt. Mhm. Ich habe auch bestimmt nicht mit 16 angefangen, im Sinne von der Firma zu netzwerken. Ich bin nachher groß geworden in der Jugend von Rotary, bei Rotaract. Habe dort angefangen, Projekte zu machen und habe dann gemerkt, wie ich dann über das Netzwerken halt die Wege einfacher wurden etc. oder ich halt wusste, wen ich ansprechen muss. Wie ich vor allem das Ganze auch pflege. Das heißt also, dass ein Netzwerk halt nicht daraus besteht, wie viel Klicks ich irgendwo habe oder wie viel Follower oder was auch immer, sondern dass ich halt mit Leuten mich umgeben. Ja, was heißt muss? Muss ich ja gar nicht, aber mich umgebe, mit denen ich gerne was bewirken möchte oder die ich ansprechen darf, wenn ich was bewirken möchte. Mhm. Und das war der eine Punkt, das, wo ich dann sage, also das ist ziemlich wichtig, dass die Leute relativ schnell verstehen, wer du bist, was du kannst oder wofür du stehst und was sie mit dir zusammen machen können. In welcher Hinsicht auch immer. Das hat sich natürlich dann nachher aus dem Sozialbereich irgendwo dann auch im beruflichen Sinne manifestiert. Und der zweite Punkt ist natürlich, und das habe ich irgendwo auch relativ schnell allerdings mitgekriegt, ich war in der Beta-Version von OpenBC mit drin, also heute Xing, dass dieses Online-Präsentation, dass du online sichtbar wirst, dass das, ich habe es damals gesehen als eine Erweiterung meiner Wahrnehmung und heute ist es ja tatsächlich so, wenn du online nicht sichtbar bist, existierst du ja gar nicht.
So sieht's aus.
So, ja. Und das ist ja etwas, wo meine Mitarbeiter und meine Kollegen auch aus den Innungen heraus, ich habe nachher ganz meine Innung mit ins Internet gebracht und so weiter, dann hieß ich jetzt irgendwo mal Mr. Facebook in irgendeinem Magazinbeitrag und solche Geschichten. Die haben mich da echt belächelt. Mhm. Also es gibt.
Ich wollte auch gerade sagen, du bist da aber einer der wenigen, die das mit so einem Selbstbewusstsein und einer Selbstverständlichkeit sagen. Da gibt es also ja. Gerade im Handwerkssegment also
ganz schlimm.
Ganz also
es kommen Leute auf mich zu und
haben gesagt, also ich würde sagen, das sind höchstens 10%, die sich dem.
Also es kamen wirklich Leute auf mich zu und haben gesagt, was machst du für ein Quatsch? Was bist du für ein Selbstdarsteller? Und so weiter und so fort. Und das drehte sich ganz schnell. Dann warst du auf einmal Best Practice Beispiel. Die Handwerkskammer hat dann im Handwerksmagazin darüber mal berichtet und so weiter. Und auch meine Mitarbeiter, die gesagt haben, sag mal, hast du nichts anderes zu tun. Heute kommen die Mitarbeiter und sagen, na Gott sei Dank haben wir diese Online-Wahrnehmung, Gott sei Dank haben wir diese Online-Präsenz, diese Omnipräsenz auch in jede Richtung von dem, was wir machen, weil ich kommuniziere ja tatsächlich mehrere Standbeine an Möglichkeiten. Und
im Podcast.
Ja, im Podcast zum Beispiel. Und lebe davon. Das heißt also, die Leute, diese Wahrnehmung, die einfach da ist, dass da einer ist, der sich auskennt, der alles bedienen kann, in welche Richtung auch immer ich dieses Thema halt irgendwo brauche, das hat uns so Corona-mäßig zum Beispiel. Oder
Wissen. Wir sind wieder beim Thema Wissen. Du brauchst das so. Die Menschen, die Wissen haben über ihre Fachgebiete oder über andere Themen, was auch immer. Ja, genau. Weil Wissen ist das begehrte Mittel, das
Zahlungsmittel. Da muss ich sagen, also da kann mir auch kaum einer was vormachen. Also wir tauschen uns ja auch mit den führenden Köpfen in der unserer Industrie, in unserem Bereich auch immer mal wieder aus. Und helfen uns auch gegenseitig. Das heißt also, einer unserer Hauptdistributor in Deutschland, wenn der mal eine Frage hat, der sagt, Mensch, ich habe keine Ahnung, wo kriegt man das her? Der fragt mich dann halt und genauso frage ich halt den Nächsten. Ja, also da gibt's halt wenige Köpfe, die halt genauso viel wissen wahrscheinlich. Und dieses Wissen ist halt, und dann ist es halt wichtig, dass du dann guckst, wie kriege ich dieses Wissen aber auch ins Unternehmen rein. Mhm. Ja, also natürlich freue ich mich, meine Tür ist immer offen, aber da kommt halt auch 8-mal am Tag jemand rein und sagt, weißt du denn, wo ich das herkriege? Mhm. Ist auch okay, ja, aber mit jedem Mal, wo sie fragen, gebe ich es ja auch weiter.
Das stimmt.
Ja, also es ist diese Sichtbarkeit ist wichtig und darauf nicht sitzen bleiben, sondern sich weiterentwickeln, sodass wir dann halt auch irgendwann gesagt haben, wir brauchen einen Online-Shop, um halt nochmal diese Informationen über einen anderen Vertriebsweg in die Breite zu geben. Das ist total schwer. Wie willst du Naturstein digital machen? Ja. Aber wir haben es halt einfach.
Du kannst das ja nicht mal per Brief versenden.
Ja, aber wir haben einfach gesagt, wir machen es. Wir haben einfach gesagt, wir machen das jetzt. Und siehe da, dann hat sich auf einmal herauskristallisiert, dass wir einen Digitalisierer drin haben. Du machst also ein Foto von deinem Büro hier und sagst, ich möchte den Stein da rein haben. Ja. Haben wir 600 Steine in unserer Datenbank, kannst du dir aussuchen, dann kannst du den hier reinlegen, kannst ihn nochmal andersrum drehen oder kannst ihn nochmal in der Oberfläche anders bearbeitet dir angucken. Und dann kannst du sagen, oh, es gefällt mir das. Und der Wolf ist netter, den Kauter kaufe ich jetzt.
Also ich sehe schon, wir beide reden nochmal über meine Küchenplatte.
Ja, gerne.
Gut, also lieber Stefan, ich danke dir von Herzen. Jetzt hast du so einen kurzen Rundumschlag eben nochmal gegeben zum Thema Marketing, wie ihr sichtbar seid, wie du sichtbar geworden bist und auch wofür du da dich einsetzt. Genau, wie wichtig dir das ist und welchen Erfolg du auch davon getragen hast und dass dich das auch trägt. Und gleichzeitig, also omnipräsent, sagtest du. Das heißt also, du gehst auf Events nach wie vor. Rotary hat es angefangen, du bist immer noch auf Events, du bist immer noch live überall dabei. Ich sehe dich ja auch irgendwie online dann. Du bist Social Media vertreten, du hast den Online-Shop. Also du sprichst mit vielen Menschen, Austausch, Austausch, Austausch. Und genau, und das ist, sind schon mal super gute Inhalte, die hoffentlich auch anderen helfen. Es sollte ja eine Selbstverständlichkeit sein, dass das heutzutage so ist. Aber wie wir gerade schon festgestellt haben, ist das nicht so gegeben.
Nee,
bestimmt
nicht.
Genau. Es auf jeden Fall birgt es eine Chance in sich, ja?
Ja.
Ja. Gut, also ich danke dir, Stefan, für diesen tollen Input. Hast du noch eine Frage an mich?
Ich habe ganz viele Fragen an dich, aber die klären wir alle wir mal in längeren Gesprächen. Anna, ganz lieben Dank, hat riesig Spaß gemacht, wieder mal mit dir zu schnacken, ne? Und jederzeit gerne wieder.
Super cool, ich danke dir.
Bis dann. Bis dann, ciao.
Ciao.